Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
96 Freunde, der Hannover-Podcast. Mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo zusammen, ich bin Christian. Auch in dieser Folge müssen wir leider auf Dennis verzichten. Er hat in seinem Keller das Abstiegsgespenst entdeckt und traut sich jetzt keinen Mucks mehr zu sagen. Umso mehr zu sagen hat dafür Stefan Hartung. Er ist im 96-Freunde-Team und schreibt als freiberuflicher Sportjournalist unter anderem für den Sportbuzzer. Und heute haben wir mit ihm gesprochen über das Regensburg-Spiel und welche Lehren wir daraus ziehen können, über das Pokalspiel gegen Karlsruhe, das wirklich wahnsinnig viele Geschichten zu erzählen hat. Das ist verrückt, wie viele Sachen man dazu sagen kann. Und wir schauen auch auf die letzten Transferaktivitäten von 96. Uns hat ein junger Verteidiger verlassen. Vielleicht kommt ein neuer linker offensiver Mittelfeldspieler. Wie wir das zu bewerten haben, das klären wir heute mit Stefan Hartung. Stefan, was sind denn für dich die Lehren aus dem Spiel gegen Regensburg?
Ich würde sagen, zum einen, dass man nicht nur über einen Zeitraum von einer Halbzeit, das war in Stuttgart ja so, dass man da, glaube ich, letzten Torschuss in der 42. Minute abgegeben hat, dass man mal über das ganze Spiel gesehen Offensive gebracht hat, Chancen erzeugt und kreiert hat. Das war sicherlich weitaus besser als gegen Stuttgart. Das war natürlich die positive Lehre daraus, trotzdem natürlich negativ. Gegen Regensburg musst du trotzdem zu Hause gewinnen, wenn du irgendwie oben mitspielen willst. Und so ist es natürlich trotzdem enttäuschend gewesen, dass man nur 1-1 spielt gegen Regensburg. Aber wie gesagt, man hat einen Gegner dominiert. Man hat ihn hinten teilweise eingestellt. Gerade so in den ersten 15, 20 Minuten der zweiten Halbzeit war das wirklich deutlich zu erkennen, dass da sehr viel Druck da war. Und das ist schon mal das, was eine positive Lehre aus dem Spiel gegen Regensburg ist.
Also ich habe mir auch gedacht, klar, es ist ein Unentschieden und es ist auch in der Art und Weise, wie das Unentschieden dann zustande gekommen ist. Das war alles relativ unglücklich und irgendwie nicht so schön gelaufen. Aber ich habe mir halt gedacht, wann hat man zum letzten Mal so viel Offensivdrang und Power von 96 gesehen? Wann sind in einem Spiel so viele Angriffe vorgetragen worden? Und ich konnte mich im Prinzip nicht dran erinnern, dass 96 eine so druckvolle Offensivleistung mal abgeliefert hat in letzter Zeit. Und mir macht das Hoffnung.
Ja, Hoffnung macht das auf jeden Fall. Jetzt kann man natürlich bisschen sarkastisch sagen, naja, letztes Mal, dass man so viel Offensive hatte, war vielleicht im Testspiel gegen einen Landesligisten oder so wie Gunstorf. Aber war jetzt das zweite Spiel erst. Ich glaube, wir kommen wahrscheinlich gleich nochmal zum Pokalspiel gegen Karlsruhe, was jetzt hier ansteht. Ja. Deswegen lassen wir das nochmal außen vor. Es war natürlich, wenn man so will, eine Steigerung zum Stuttgart-Spiel. Der Gegner war natürlich auch ein Tickchen schwächer, muss man auch ehrlicherweise sagen. Es ist zumindest auch mal ein gutes Gefühl. Man sieht, man kann den Gegner ein bisschen unter Druck setzen. Man kann eine Mehrzahl an weitaus Mehrzahl an Chancen herausarbeiten und auch Torchancen wirklich, die hochkarätig sind, besitzen. Das ist ja eigentlich ein Gefühl, was man vor allem aus der letzten Saison aus der ersten Liga gar nicht mehr kannte.
Und wenn man jetzt daran denkt, woran hat es denn gehapert? Warum ist es denn jetzt nur ein Unentschieden geworden? Slomka hat auf der Pressekonferenz gesagt, dass er sich gewünscht hätte, dass die Spieler in einigen Situationen noch mehr Geduld gehabt hätten. Also, dass sie noch länger auf die Lücke gewartet hätten, anstatt wieder sofort nach vorne zu gehen. Und einfach ein bisschen abwartender spielt, wenn man eh schon so viel Ballbesitz hat. Und da hat er sicherlich nicht Unrecht mit. Er hat auch erwähnt, dass er in der Halbzeitpause den Spielern nochmal so ein, zwei Situationen per Video gezeigt hat, wo er Räume gesehen hat, die die Mannschaft noch nicht genutzt hatte. Und ich glaube, letzten Endes hat es nicht an der großen ganzen Spielidee gelegen, dass es gegen Regensburg nur ein 1:1 wurde. Es hat nicht daran gelegen, dass die Taktik falsch gewesen wäre. Ich glaube, es sind wirklich noch so Kleinigkeiten in der Mannschaft, dass ein Muslia noch nicht so richtig weiß, wann er den Pass abspielen muss, dass ein Meiner manchmal sich vielleicht verdribbelt oder so, und ich muss halt vor allem immer wieder an diese eine Torchance von Duxch denken, als der Ball von rechts quergelegt wurde in den Strafraum und er eigentlich den nur noch reinschieben musste. Und das war so ein Ding, wenn schon so ein bisschen besser läuft, wenn die Mannschaft schon besser eingespielt ist, vielleicht nicht der zweite Spieltag ist, sondern schon ein bisschen spät in der Saison, dann ist so ein Ding halt irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Und ich mache mir jetzt eigentlich nicht so die riesigen Sorgen um 96 und glaube, dass mit etwas mehr Glück und Eingespieltheit und einer ähnlichen Leistung auch bessere Ergebnisse in Zukunft kommen. Wie siehst du das?
Du hast natürlich diese Chance von Duxch angesprochen. Das ist natürlich auch klar, dass so ein Ding natürlich auch rein muss. Das ist, glaube ich, auch Anspruch, den er wahrscheinlich auch an sich selbst hat und den er auch das Niveau, das er hat, für die Liga mitzubringen, der muss natürlich rein. Er hat in der ersten Halbzeit auch 10, 15 Minuten eine Chance gehabt, wo er irgendwie recht zentral nach auch einem Querpass im Strafraum zum Schuss kommt, der Ball aber so halb hoch Richtung Keeper geht, der den Ball nur noch irgendwie runterpflücken muss. Das sind natürlich Dinger, die rein müssen. Vielleicht kann man auch wieder sagen, dass auch so ein bisschen diese fehlende Spielpraxis, die er jetzt hatte, erster Startelf-Einsatz, Vorbereitung, einen Teil verpasst, dass da auf jeden Fall die Luft nach oben auch ist, dass man solche Chancen einfach reinmacht, auch reinmachen muss. Du hast eben auch gesagt, vielleicht ein bisschen wenig Geduld gehabt, vielleicht hätte man hier und da auch mal nach dem 1-0 vielleicht ein bisschen Tempo rausnehmen müssen, vielleicht mal auch mal ein bisschen clever sein, mal beim Foul vielleicht mal ein bisschen länger liegen bleiben und dann mal vielleicht noch ein bisschen so ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen, um ein bisschen den Spielfluss auch zu hemmen, sodass Regensburg da gar nicht erst ins Spiel kommen könnte. Aber kann man natürlich auch nicht irgendwie als Bundesliga-Absteiger, der zu Hause vor 30.000 Zuschauern spielt, da wollen Leute ja auch mal Vollgas sehen und gab ja auch eine Chance von Jonathas, der den Ball da recht gut aus der Drehung am langen Pfosten ein bisschen vorbei schlänzt. Da kannst du ja auch dann 2-0 stehen. Und dann fällt das Tor irgendwie aus heiterem Himmel und auch unglücklich, wie man es halt auch einfach, wie es dann alles auch zusammenkommt. Ja, ich bleib dabei trotzdem, gegen Regensburg muss der Anspruch sein, dass das Spiel gewinnt. Wenn man es nur auf die rein inhaltlichen Sachen das begrenzt, dann war es natürlich auf jeden Fall ein Fortschritt. Ja. Das Spiel kommt ja demnächst, ne? Mal gucken, dass die Punkte bis langsam kommen, sonst hängt man ein bisschen der Spitze etwas hinterher. Das wäre wichtig, dass man da jetzt nicht abreißen lässt.
Über Duxch kann man natürlich noch sagen, vielleicht sollte man nicht zu hart auf ihn eindreschen. Er hat mit einer sehr, sehr schönen Flanke das 1-0 durch Weidern vorbereitet. Stimmt. Und da hat sich ja auch angedeutet, wie so ein Sturmduo aus Weidern und Duxch am Ende aussehen kann und wie erfolgreich das sein kann. Das macht mir Hoffnung. In der Defensive fand ich das allgemein auch relativ stark. Wobei es halt so immer wieder noch ab und zu mal so kleine Aussätze in der Defensive gibt. Oder sagen wir auch einen Felipe, der unser permanentes kleines Sicherheitsrisiko in der, diesmal war es eine Dreierkette war.
Ja, ich habe bei ihm sowieso immer so ein bisschen die Sorge, wenn der in Zweikampf geht, das ist ja immer schon mindestens eine gelbe Gefahr, die das mit sich bringt. Das ist ja immer, der geht ja mit vollem Risiko da mal rein. Da gab es ja auch so eine Aktion dann, wo er dann auch, glaube ich, eine gelbe Karte gekriegt hat, da wo er irgendwie mit dem Ellenbogen da jemand da wegfegt an der Seitenlinie beim Kopfballduell. Vielleicht gibt es auch Schiedsrichter, die dann das Foulspiel dann, das was ja durch Videoassistenten Nachweis dann zum Elfmeter wurde, die darf vielleicht eine gelbe Karte für geben. Dann hätte er gelb-rot gesehen, wäre vor der Pause runtergeflogen.
Ja, Philippe hat keine gelbe Karte gesehen, habe ich gerade nochmal nachgeschaut.
Bei dem Foul, bei dem Luftkampf, glaube ich schon, oder?
Nee, er ist ohne jegliche Verwarnung durchs Spiel gekommen.
Okay, dann schneiden wir den Teil nochmal raus jetzt und dann machst du die Frage nochmal am besten, genau.
Das ist ja blöd, wenn du. Na, das Ding bei Felipe ist ja immer irgendwie, er spielt ein wenig so, als würde es keinen Videoassistenten geben. Ich glaube, er kann so diese kleinen schmutzigen Aktionen oder halt auch, dass er in dieser, wo er den Elfmeter verschuldet hat, wo er dem Gegenspieler auf den Fuß getreten ist. So, das sind halt so kleine Dinger, ohne Videoassistent würde die niemals irgendwer entdecken oder so und der würde mit ganz viel durchkommen und jetzt gibt es halt Video-Referee und es geht nicht mehr so richtig gut durch.
Genau, da muss er sich wahrscheinlich ein bisschen umstellen, der ist ja durchaus so ein beinharter Verteidiger, der knallhart in Zweikämpfe geht. Das kann natürlich auch gut sein, wenn man den Stürmer der gegnerischen Mannschaft dann vielleicht ein bisschen in Angst versetzt, dass der vielleicht irgendwie Sorge hat, dass da jemand hinter ihm ist, der ihn gleich umholzt. Aber ja, er muss natürlich seine Spielweise etwas umstellen, das ist da richtig, da gebe ich dir recht. Weil so wie er in die Zweikämpfe reingeht, ist er immer schon einer gelben Gefahr ausgesetzt. Und ob er dann wenn er weiter seinen Spielfall durchzieht, ist er natürlich auch immer wieder im Spielverlauf auch mal noch einer höheren Bestrafung, eine höhere Bestrafung die Gefahr.
Wobei Philippe ja auch eigentlich immer ein super Verteidiger ist. Und wir hatten diesmal mit Dreierkette gespielt, mit Franke, Anton und Philippe. Und allgemein gesehen haben die ja auch kompakt gestanden. Es sind halt, wie gesagt, es sind halt noch Kleinigkeiten. Ab und zu geht mal irgendetwas schief. Und so war das ja auch beim 1:1, beim Gegentor durch Andreas Albers. Viele haben gesagt, oh, Zieler wieder, der patzt wieder. Hast du das Gegentor als ein Patzer von Zieler wahrgenommen oder hat er das gar nicht anders lösen können aus deiner Sicht?
Im Stadion auf jeden Fall als Patzer. Da habe ich mir schon überlegt, Mensch, jetzt kassieren sie in der Saison schon 2 von 3 Gegentoren durch einen Torhüterfehler, weil das in Stuttgart ja auch sein Fehler war, ohne Frage, der Freistoß. Ich habe dann später, als man die Bilder im Fernsehen gesehen hat und auch dann die Interviews gehört hat, auch was Lomka gesagt hat oder auch Schlaudorf gesagt hat, die auch sagten, ihm sei die Sicht verdeckt gewesen, er konnte den Ball so spät sehr sein, irgendwie nur die Hand rausfahren konnte, dadurch der Abpraller zustande kam und deswegen dann der Regensburger abstauben konnte.
In der Schussbahn stand der Stürmer der Regensburger noch und da musste er halt gucken, kommt da noch ein Fuß zwischen oder nicht, und hatte quasi nur noch die allerletzte Sekunde lang Zeit, um zu reagieren. Das hat er gemacht und den Ball halt gehalten, aber der ist dann halt abgeprallt von seiner Hand und dem Albers vor die Füße gefallen. Ich glaube, also ich hätte mir eher gewünscht, dass da noch ein Abwehrspieler bei Albers gewesen wäre. Also der stand halt relativ frei im 16er und hätte auch gedeckt werden können. Und dann hätte halt auch ein Verteidiger von 96 den Abpraller von Zieler vielleicht wegschlagen können. War halt aber nicht so. Ich sehe den Fehler nicht unbedingt bei Zieler und den Freistoß gegen Stuttgart würde ich ihm doch deutlich eher ankreiden als diese Situation gegen Regensburg.
Ja, okay. Man hat aber keine Hintertorkamera gesehen im Fernsehen. Bei der Zeitlupe hätte man vielleicht ein bisschen besser sehen können, ob mir wirklich die Sicht verdeckt war. Ich habe, als das Tor fiel, habe ich direkt auf Zieler geguckt und habe dann ihn ein bisschen gestikulieren Richtung Schiedsrichter gesehen. Das sah so aus, als wenn er irgendwie reklamieren wollte, dass ihm derjenige, der in der Schussbahn stand, möglicherweise so nah bei ihm stand, dass er hätte abseits sein können. Aber da ist ja auch nicht mehr weiter irgendwie nachgeprüft worden. Von daher war es dann scheinbar doch kein Abseits, dass derjenige dann wirklich regulär vor ihm stand, in die Sicht genommen hat. Wenn man so ein Tor analysiert, kann man natürlich mit der Fehlerkette noch ein bisschen weiter zurückgehen. Und das ist ja ein Angriff der Regensburger über rechts, wo meiner zweimal irgendwie am Gegner ist und dann irgendwie ihn doch laufen lässt, wo er irgendwie Körperkontakt hat, den aber nicht so richtig selbst hinterher sprinten kann, weil er irgendwie da ein bisschen ins Straucheln da gerät. Sodass er irgendwie der Stelle vielleicht denjenigen an seiner, ich weiß nicht, wie der Regensburger jetzt hieß, an seinem Flankenlauf da Richtung Strafraum hindern kann. Schnell genug ist er ja, dass er ihm da zumindest den Ball abnehmen kann, dass er an ihm vorbeiflitzt und den Ball wegschlägt. Vielleicht ist der Fehler da schon zu begründen, dass da man die Situation da klären kann, möglicherweise auch durch ein Foulspiel. Aber klar, am Ende ist natürlich dann Zieler derjenige, der am Ende dieser Fehlerkette steht. Du hast ihm gesagt, vielleicht noch ein Verteidiger, der noch irgendwie den Ball auch wegschlagen kann mit ein bisschen Aufmerksamkeit. So ist er mit Satz. Sieht natürlich für Zieler am Ende doof aus. Ist halt so passiert und ärgerliches Gegentor, weil es ja wirklich nicht andeutete und Regensburg da ja eigentlich eher mausetot war und eigentlich man eher das 2-0 erwartet hat vom Spielverlauf her.
Auf jeden Fall erwähnenswert finde ich auch die Tatsache, dass wir beim Regensburg-Spiel Zeugen eines Weltwunders wurden, denn Ron-Robert Zieler hat einen Elfmeter gehalten. Schon mal erlebt?
ihm wurde immer nachgesagt, er ist super Keeper, aber er hat keinen Elfmeter. Er hat in Stuttgart in seinen 2 Jahren, glaube ich, 3 gehalten oder so. Und sein letzter Elfmeter, den er für Hannover gehalten hat, war ja in seiner ersten Ära, kann man sagen, in einem Pflichtspiel damals in der Saison 2010, 2011 gegen Wolfsburgs Diego. Ich meine, Februar 2011 war es, also schon einige Jahre her. Und dann hat er noch mal einen gehalten in Europa League gegen Anshin Mahatchkala, Samuel Eto'o, aber auch nicht mehr und hat auch zig Elfmeter im 96-Trikot kassiert und war teilweise nicht ansatzweise dran am Ball. Von daher war das natürlich in der Tat die positive Nachricht des Spiels, wenn man da von 2 verlorenen Punkten unterm Strich ausgeht, war das natürlich eine besondere Fußnote dieses Spiels, das ist richtig, ja.
Im Podcast vor dem Spiel gegen Regensburg haben wir darüber gesprochen, dass uns noch ein wenig Kreativität aus der Mitte gefehlt hat und da geht der Blick natürlich auf Bakalotz und Pripp. Hattest du beim letzten Spiel den Eindruck, dass sich das verbessert hat, dass da irgendwie mehr Kreativität aus der Mitte kam?
Ja, mit Sicherheit, was aber jetzt gar nicht unbedingt an den von dir beiden besagten Personen lag. Gut, Bacalhau hat immer seine Dynamik im Mittelfeld, wo er auch mal Bälle erobert und den dann nach vorne bringt. Oder Trip hat ja auch viele Aktionen auch durch Standards, wo er auffällig ist, aber ich fand, wo ich ihn wieder kritisch gesehen habe, fand ich, dass Musiala wirklich sehr viele Aktionen hatte, gerade in der ersten Halbzeit. Der ist ja immer sehr wendig und kann auch mal eins gegen eins gehen, dann irgendwie am Gegner vorbeikommen und Haken schlagen und dann auch ein bisschen kreativ sein. Ich sage deswegen kritisch, weil das eine oder andere Mal hat er das hatte ich bei dir schon mal vor dem Stuttgart-Spiel in dem Podcast gesagt, dass ich immer mehr wieder wünsche, dass er einfach mal ein bisschen mehr Spielverständnis zeigt, den Ball auch mal ein bisschen besser vor einem richtigen Moment abspielt. Da gab es auch eine Aktion, wo er in der ersten Halbzeit auf den Strafraum zuläuft, auf Gegenspieler zuläuft und links Meiner mit vollem hohen Tempo durchrast. Er muss nur ihn mitnehmen, links rüberlegen, rennt Meiner allein in den Strafraum und kann vielleicht dann nochmal quer in die Mitte reinlegen. Dann ist er wirklich frei vom Tor, so auf halb links. Und nein, er dribbelt weiter, zieht in die Mitte weiter rein, zieht nach rechts rüber und spielt den Ball ab zum Fehlpass. Das sind so Sachen, wo man sagen kann, die Kreativität ist da, aber halt immer noch so ein bisschen was fehlt, wo es halt noch ein bisschen besser sein kann, wo ein paar Prozent nach oben fehlen, sodass die Leute, die es können, halt da noch ein bisschen mit ihren Möglichkeiten, beispielsweise Musiala, besser umgehen müssen, um dann halt diesen nötigen Schwung, den du ansprichst aus dem Mittelfeld, auf den Platz zu bringen.
Wobei Musiala gegen Regensburg und Meiner waren ja die kreativen und offensiven Zugpferde, die 96 da hatte. Und die haben unfassbar viel Schwung, finde ich, ins Spiel gebracht und so sehr ins Spiel eingebunden wie gegen Regensburg waren Meiner und Musiala, glaube ich, selten.
Ja, man hat sie, also Meiner, klar, sowieso habe ich jetzt nicht angesprochen, auf jeden Fall. Musiala habe ich eben angesprochen, gesagt. Das waren auf jeden Fall die auffälligen Spieler, Musiala sogar noch ein bisschen mehr. Aber klar, wenn man natürlich auffällig spielt, heißt natürlich auch, dass man natürlich auch auffällig ist, wenn man natürlich irgendwelche Fehler macht. Ein, zwei Mal hat er da sich völlig falsch entschieden, hat aber auch einen sehr schönen Schuss abgegeben, wo er den Ball so knapp einen halben Meter vielleicht am linken Pfosten in der ersten Halbzeit vorbei schlenzt, wo der Keeper, glaube ich, nur guckt und er gar nicht gesehen hätte den Ball, der wäre auf jeden Fall drin gewesen, hätte keine Chance gehabt. Das war auf jeden Fall eine gute erste Halbzeit von ihm, zweite vielleicht ein Tickchen weniger. Ich bleibe dabei, der Junge mit seinen Fähigkeiten, da muss einfach hier und da noch ein bisschen mal, er muss, in der FU würde man sagen, Junge, gib den Ball mal ab, du kriegst bald einen eigenen Ball, dass man da wirklich ihm vielleicht noch ein bisschen Zeit zugestehen muss, ganz klar, aber irgendwie muss man ihm das auch mal deutlich sagen, Junge, spiel den Ball mal früher ab, weil manchmal ist er dann irgendwie, dass er dann zu lange hält, zu lange dribbelt und dann ist die Situation schon wieder nicht mehr gefährlich, so wie sie war, bevor er irgendwie angefangen hat zu dribbeln oder den Ball nicht abzugeben.
Für Florent Musiala ist das nächste Spiel ein ganz besonderes, denn es geht gegen seinen alten Verein Karlsruhe und auch für 96 ist es ein besonderes, denn es geht in der ersten Pokalrunde gegen den gleichen Gegner wie letztes Jahr, allerdings unter komplett anderen Vorzeichen. Darüber spreche ich gleich mit Stefan Hartung.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss.
Füchsle Talk. BV Beben. Unter Flutlicht. Werkskantine am Wasserturm. Und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
Am Montagabend findet für Hannover 96 ein Spiel statt, das eine Menge Geschichten auf Lager hat. Zum Beispiel die Geschichte, dass man auf einer Baustelle spielt. Das Wildparkstadion wird gerade umgebaut und ist eine Baustelle. Oder die Geschichte, dass Florent Muslia zu seinem alten Arbeitgeber zurückkehrt, dem Karlsruher SC. Oder man könnte die Geschichte erzählen von zwei Vereinen, die vor einem Jahr schon mal im Pokal aufeinander getroffen sind und sich in sehr unterschiedliche Richtungen weiterentwickelt haben. Der Karlsruher SC ist kein Drittligist mehr, er spielt in der zweiten Liga und hat zwei Siege zum Start meistern können und steht momentan auf Platz 1 der zweiten Bundesliga. Hannover 96 ist in der Zwischenzeit abgestiegen und hatte einen, mittelmäßigen Saisonstart, was vor allem die Tabellenposition angeht. Über die Nuancen des Ganzen haben wir eben schon geredet. Was ist denn für dich, Stefan, die Geschichte dieses Spiels?
Oh ja, das ist schwierig. Du hast alle Punkte angesprochen, die das Spiel sicherlich reizvoll machen und einfach komplett auch dem Spiel den Charakter geben. Natürlich ist in erster Linie Florent Muslia, der offenbar jetzt heute viel über den Jungen sprechen, der im letzten Jahr noch in dem Spiel im KSC-Trikot gespielt hat. Man wird ganz gut vergleichen können. Im letzten Jahr gab es ein 6-0 für 96. Das wird sicherlich in dieser Saison nicht geben, in diesem Spiel am Montag. Vielleicht gibt es ja noch einen vierten Punkt einer möglichen Geschichte, ob 96 es in diesem Jahr mal schafft, was ja die 96-Fans hoffen, im Pokal mal einen Ticken weiterzukommen, als nur in der ersten oder zweiten Runde spätestens rauszufliegen. Dass man mal etwas weiterkommt, das kennen ja nur noch die älteren Semester von 96 unter den Fans. Ist natürlich eine undankbare Aufgabe. Man spielt auswärts bei einem Club, der in der gleichen Klasse spielt. Sonst hat man ja doch immer einen Amateurclub erstmal in der ersten Runde, die manchmal auch undankbar sein können, aber doch eher machbar sind als ein doch recht euphorisiert gestarteter Zweitliga-Aufsteiger, der, wie du selbst schon sagst, zwei Spiele gewonnen hat und nicht gerade irgendwie ängstlich in das Spiel gehen wird. Das wird spannend sein zu beobachten. Also, besonders überraschend, ist wahrscheinlich ein offenes Spiel.
Eine Geschichte habe ich auch gar nicht erwähnt, nämlich die von Mirko Slomka. Denn Mirko Slomka hatte nach seiner Zeit beim HSV ja ein Engagement beim Karlsruher SC angenommen und ist relativ grandios gescheitert und war nicht lange dort. Und man könnte auch die Geschichte erzählen von Mirko Slomka, der nach Karlsruhe zurückkehrt und sich beweisen will und zeigen will, dass er es als Trainer auf jeden Fall noch drauf hat. Ich glaube, wenn man jetzt gerade auf das Regensburg-Spiel zurückblickt, dann kann man durchaus in Sorge sein. Denn ähnlich wie Regensburg ist der KSC eine Mannschaft, die nicht viel Ballbesitz braucht. Auch gegen Dresden jetzt hatte Dresden deutlich mehr Ballbesitz als die Karlsruher und hat am Ende trotzdem gegen den KSC verloren. Und jetzt trifft man halt schon wieder auf so eine Mannschaft, die mit langen Bällen operieren kann, die konterstark ist, die nicht viel Ballbesitz braucht. Muss man sich Sorgen machen?
Da kann man jetzt ja wieder die alte Phrase, für die ich gern irgendwie 3 Euro ins Schweinchen schmeißen werde, zitieren, dass der Pokal ja seine eigenen Gesetze hat. Von daher ist es jetzt natürlich ein K.O.-Spiel, da geht es natürlich auch darum, gar nicht zu sagen, wir spielen mal so, dass wir vielleicht einen Punkt holen oder so, sondern geht es darum, einfach weiterzukommen. Vielleicht ist so ein Spiel auch dann eigentlich auch mal so zu bewerten, dass es eine ganz andere Dynamik mit sich bringt und man eben diese Sachen, die man aus der Liga kennt, wie Ballbesitz und wo man vielleicht ein bisschen anders taktisch auftritt oder ein bisschen anders abwartender oder wie auch immer sich auf dem Platz präsentiert. Dass das vielleicht alles auch dann gar nicht mehr interessant ist, sondern dass es einfach nur darum geht, mit einem Spiel ist eh immer alles möglich in beide Richtungen. Dadurch, dass die Karlsruher so gut gestartet sind, da muss man sich vielleicht ein bisschen Sorgen machen, dass es einfach jetzt kein Spiel mehr ist, Underdog gegen Favoriten, wie es sonst im Pokal immer ist, in der ersten Runde man eigentlich gegen einen reinen Amateurclub spielt. Von daher kann das ja für 96 jetzt auch durchaus ein Vorteil sein, dass die Karlsruher vielleicht sich dann zu sehr von ihrem guten Saisonstart blenden lassen und vielleicht dann auch vielleicht auf eine Messer laufen und Hannover da einigermaßen clever mit umgeht, mit so einem Vorteil. Mal schauen. Also Ich denke, es wird auf jeden Fall ein offenes Spiel und das kann man gar nicht sagen, wo die Reise hingehen wird.
Die große Waffe vom Karlsruher SC ist sicherlich der Stürmer Philipp Hofmann, denn der hat bereits 3-mal in dieser neuen Spielzeit getroffen. Wer ist denn die große Waffe von Hannover 96 in diesem Spiel?
Ja, bislang hat ja noch kein Spieler jetzt so herausgestochen, wie es jetzt beim KST so ist, dass einer schon 3 Tore in 2 Spielen gemacht hat. Da hat 96 gut von 2 Toren in der Saison, 1 war ein Eigentor. Das kann man sagen, Hendrik Weidand hat 1,5 Tore gemacht. Einmal hat den Stuttgarter so irritiert, dass er ein Eigentor gemacht hat. Das hat er noch einen Assist dafür bekommen, zusammenpassen und ein Tor da selbst gemacht. Vielleicht geht es noch über das Kollektiv. Meist ist ja so, dass sich das erst so im Laufe einer Saison rauskristallisiert, wer so die Top-Spieler sind, die den Unterschied ausmachen. Bislang haben wir einige Spieler gehabt, die schon gute Leistungen gezeigt haben. Ein paar Spieler, wo man sagt, da muss noch ein bisschen mehr kommen. Lass uns überraschen. Also da gibt es noch keinen, wo man sagt, genau der ist es, der Hannover in die nächste Runde schießen wird.
Wobei Hendrik Weidand ja auch noch eine weitere Geschichte ist, die dieses Spiel erzählt, denn gegen den KSC im Pokal hatte ja quasi Hendrik Weidands Profikarriere begonnen. Ich weiß nicht, ob er heute da wäre, wo er ist, wenn er gegen Karlsruhe nicht zweifach was, glaube ich, getroffen hätte in der ersten Pokalrunde im vergangenen Jahr und sich damit so aufgedrängt hätte für die erste Mannschaft von 96.
Ja, ich glaube, das war sogar auch so, dass er eingewechselt wurde und ja, dann relativ schnell dann auch getroffen hatte. Vielleicht ist das ja was, wo er sich gerne dran zurückerinnert und wenn er dort dann auf dem Platz steht, auch wenn der Stadion, wie du schon angesprochen hast, durch das ein bisschen anders aussieht durch den Umbau, möglicherweise da auch durch dieses gute Gefühl, dass er seine Leistung übertragen kann, dann diese gute Erinnerung anknüpfen kann. Und wäre ihm zu wünschen und auch für die Mannschaft, als auch für die Fans von 96, dass er da entsprechend dann mindestens ein Tor vielleicht macht und dann auch, oder wie auch immer es ausgehen mag, seinen Anteil dazu beitragen kann, dass man die nächste Runde erreicht.
Aber Wahnsinn, wie viele Geschichten dieses eine Pokalspiel erzählt.
Das stimmt. Wenn man jetzt ganz zurück in die Vergangenheit geht, dann kann man sogar zumindest im Duell mit Karlsruhe noch eine weitere historische Geschichte auspacken, nämlich als 96, 1992 den DFB-Pokal als damaliger Zweitligist, diese jetzt ja der man jetzt ja auch ist, sensationell gewonnen hat, war ja auf dem Weg nach Berlin auch der KSC, ein Gegner damals im Oktober 91, wurde 1-0 gewonnen gegen damals den KSC als Erstligisten. Winnie Schäfer war Trainer beim KSC, standen solche jungen Talente im Kader wie Mehmet Scholl, der auf dem Platz auch stand. Ich glaube, Oliver Kahn war auch im Tor. Also Leute, die man später nochmal auf ganz anderen Ebenen gesehen hat. Vielleicht ist der KSC dann ein gutes Omen, dass man dann vielleicht mal dieses Jahr im Pokal weiterkommt. Gut, letztes Jahr hat man es auch gehabt, hat man nicht auch gewonnen, dass man trotzdem nachher rausgeflogen. Aber ja, zumindest dieses Spiel hat wirklich viele Facetten zu bieten. Man zig Geschichten auspacken kann, die irgendwo schon kurios bis historisch sind, ja.
Bevor wir jetzt nochmal über die ganzen aktuellen Transfergeschichten reden, sollten wir noch unsere kleine Tipprunde einschieben. Ich kann ja nochmal sagen, beim Regensburg-Spiel hatten Henrik Zinn und ich jeweils einen Tipp abgegeben. Henrik meinte 3-2 gewinnt 96, ich meinte 3-1. Damit hat in dieser Saison noch kein Podcast-Teilnehmer irgendwas richtig getippt bei uns. Ich frage trotzdem mal, Stefan, was ist dein Tipp fürs Spiel gegen Karlsruhe?
Also ich hatte ja beim Stuttgart-Spiel schon oder vor dem Stuttgart-Spiel schon gesagt, dass ich ein ganz schlechter Tipper bin, aber ich kann es gerne nochmal wieder probieren. Mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass das Spiel nicht in 90 Minuten entschieden ist, sondern dass es definitiv länger dauert, in Verlängerung geht, vielleicht sogar ins Elfmeterschießen. Ich sag mal, 96 gewinnt es 2-1 nach Verlängerung.
So, und weil es jetzt langweilig wäre, wenn ich das Gleiche tippen würde, weil vom Gefühl her würde ich auch sowas sagen, sag ich, wir gewinnen 4-0. Alle Tore schießt Hendrik Weidern. Bam.
Sehr gut.
Das ist mein Tipp. Gut, dann gibt es noch zum Abschluss ein paar Transfergeschichten zu besprechen. Chris Gloster, unser ehemals hoffnungsvoller Nachwuchsverteidiger, schließt sich der PSV Eindhoven an. Für so ein paar hunderttausend Euro angeblich. Da kann man doch eigentlich nur sagen, hoffentlich wird 96 irgendwie am Weiterverkauf noch beteiligt, weil das kommt mir alles relativ lächerlich vor, dass man so ein großes Talent auf der Linksverteidigerposition, wo ja traditionell im Fußball die Außenverteidigerposition, da gibt es meistens nicht so viele Klassenspieler. Und wenn man jetzt so ein großes Talent hat und das abgibt, das finde ich irgendwie relativ doof.
Es ist auch schade, ne, dass so ein junges Talent, wo man sich da viel von versprochen hat, jetzt weggegangen ist und man ihn nicht irgendwie halten konnte. Sicherlich wollte er auch weg. Hatte auch Berater, die ihm sagen, Junge, du gehst mal nach Eindhoven, da hast du wirklich andere Perspektive. Ob er da in der ersten Liga spielt oder wie man auch jetzt gehört hat, wo in der zweiten Mannschaft erstmal zum Einsatz kommen soll, ist natürlich kein großer Schritt für ihn gewesen. Erstmal in Hannover hätte er auch mindestens zweite Liga, oder mindestens, er hätte auf jeden Fall zweite Liga gehabt. Slomka wollte ihn ja angeblich auch erstmal wieder in U23 einmal wieder parken. Vielleicht gibt es da Berater, die dem Jungen so aufflüstern, nee, komm, jetzt gehen wir mal doch weg und gehen jetzt mal nach Eindhoven. Schade, das ist wäre einer gewesen, den man sich ja gerne mal gesehen hätte, mal in einem Pflichtspiel, wie er sich so macht, um mal doch vielleicht ein bisschen Alternativen zu sein für Oscholek oder Albornoz, sollte er bleiben. Ja, eigentlich schade.
Angeblich trotzdem kommen könnte laut Bild aber Jannes Horn aus Köln. Horn war erst aus Wolfsburg zu Köln gewechselt für, ich kann es herausfinden, wie viel, aber das war, glaube ich, gar nicht so wenig Geld, was die da ausgegeben hatten für ihn. Hat sich in Köln aber gar nicht durchsetzen können und zuletzt auch überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Und Jannes Horn könnte jetzt zu 96 kommen. Die Frage an dich, brauchen wir den dann überhaupt noch oder ist der auf der, ist man auf der Linksverteidigerposition nicht eigentlich schon ausreichend besetzt und kann er sein Talent noch mehr ausschöpfen? Also er ist, ich habe jetzt rausgesucht, für 7 Millionen nach Köln gewechselt, galt als relativ großes Talent, hat das in Köln aber gar nicht zeigen können. Stefan, ist das Talent noch da oder könnte das die nächste Fehlinvestition von 96 werden?
Ich kenne jetzt nicht die Modalität, ob man sagt, man leiht den erstmal aus oder man kriegt den, wenn man ihn direkt verpflichten will, für weniger Geld. Die werden sicherlich nicht irgendwie einen Preis zahlen, der in diese Richtung geht, wie er früher von Wolfsburg nach Köln gegangen ist, zumal er auch nicht seinen Marktwert nicht gesteigert hat, wenn er jetzt auch nicht groß gespielt hat und in Köln, glaube ich, auch in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam, dahin abgeschoben worden ist. Wird man sehen. Ich habe den Werdegang des Jungen jetzt nicht weiter verfolgt, weiß nicht, ob er wieder so drauf ist, was wie viel Spielpraxis er in letzter Zeit hatte. Wenn man ihn verpflichten würde, hätte man vorausgesetzt, Albornoz wechselt nicht nach Griechenland.
Der ist angeblich geplatzt, der Wechsel.
Okay, dann haben wir halt mal so drei Linksverteidiger, dann hat man fast ein bisschen Überangebot. Zumal wenn es auch mal taktische Möglichkeiten gibt, wie jetzt gegen Regensburg, wo Slomka in einer Dreierkette spielt und dann eigentlich diese drei Leute aus drei Innenverteidigern bestehen, dann braucht man eigentlich dann natürlich für solche Systeme auch keinen Linksverteidiger, den man dann wiederum eigentlich eher ins Mittelfeld vielleicht vorschiebt. Dann hätte man vielleicht wirklich mit drei Leuten Überangebot, aber die werden schon wissen, was sie tun. Wenn das wirklich so ist, dass man ihn für wenig Geld kriegen kann, möglicherweise Laie mit Kaufoption, was ja immer clever ist, dass man sowas hinkriegt, dann könnte man drüber nachdenken. Dazu ein junger deutscher Spieler, ist ja auch nicht so was so ganz schlecht ist eigentlich.
Ja, über Jannes Horn heißt es ja im Prinzip, er kann zwei Dinge, schnell laufen und flanken und der Rest ist eher durchschnittlich. Etwas mehr kann möglicherweise ein junger Mann aus Norwegen namens Emil Hansson. Der Name ist durch die Presse gegangen. 96 soll aber nicht der einzige Verein sein, der an ihm dran ist. Er spielt für Feyenoord Rotterdam und war in der vergangenen Saison ausgeliehen gewesen in die zweite niederländische Liga. Zu einem Verein, den ich bestimmt nicht richtig aussprechen kann. Das war nämlich der RKC Waalwijk. Emil Hansson hatte in der zweiten niederländischen Liga 35 Spiele absolviert und 12 Tore geschossen und 11 vorbereitet. Das ist eine starke Quote. Man muss dazu sagen, die zweite niederländische Liga ist bei weitem nicht so stark, wie es die zweite deutsche Liga ist. Und ich würde sie vielleicht eher so mit unserer dritten Liga vergleichen. Muss aber nichts heißen, der Typ kann ja trotzdem gut sein. Ist für dich so ein Zugang für Linksaußen, wo Hansson ja vor allem spielt, ist das die richtige Position, die man jetzt noch besetzen muss, was Transfers angeht?
Also Offensive ist immer gut, gerade wenn man ja gesehen hat, dass man gegen Stuttgart lange Zeit vor einer zweiten Halbzeit gar nicht mehr nach vorne gebracht hat, gegen Regensburg schon, aber wie Leute auch mal fehlt, nebenbei einfach mal in die Bude hauen. wenn der prinzipiell weiß, wie man Tore schießt und auch so eine Quote hat und auch jemand ist, der in der zweiten deutschen Liga vielleicht nochmal den nächsten Schritt seiner Entwicklung machen kann, ist das doch nicht verkehrt. Auch da gilt wieder, wenn das irgendwie, je nachdem, was es für Konditionen sind, wo man, für welches Geld man ihn kriegen kann, muss man sich das anschauen. Wenn das weiterhilft, sollte man das tun. Gibt es natürlich auch dann, wenn du sagst, andere Vereine sind auch dran, dann treibt das den Preis wieder nach oben. Die werden schon wissen, was sie tun. Doch Schlaudorf ist da mit Somka, glaube ich, gut im Gespräch und die werden schon wissen, was richtig ist, was gut ist. Ich hätte da keine großen Einwände jetzt immer so per se.
Ja, und so ein bisschen mehr Optionen in der Offensive kann sicherlich nicht schaden. Hängt halt alles davon ab, ob Wallace, unser brasilianischer Nationalspieler, jetzt wirklich nach Udine geht, hat den Medizincheck dort schon absolviert, aber irgendwie scheinen die ganzen Beratergeschichten, die Berater, die daran beteiligt sind, noch so ein kleines Hindernis zu sein, dass der Wechsel wirklich zustande kommt. Und ja, man hat sich da leider relativ abhängig davon gemacht, dass Wallace für die 6 Millionen nach Italien geht.
Man kann ja fast nur hoffen, weil das ja schon seit Wochen so ein Theater ist. Auch diese ganzen Berater, das habe ich auch mitgekriegt. Da tauchen dann wieder plötzlich drei neue Figuren auf, die irgendwie dann meinen, sind die Berater und auch natürlich Geld dran verdienen wollen. Das ist ja alles schon eine gewisse Tragik, was da alles passiert. Vielleicht kann 26 froh sein, wenn sie nicht wie mal vor ein, zwei Jahren gehofft, die 30 Millionen kriegen können, als er noch da wirklich mit einem Sapstand auch gute Leistung in der damals in der Saison gezeigt hat, sondern einfach das Geld zurückkriegen, die 6 Millionen, die sie mal seinen HSV gezahlt haben, dann ist man dann Strich damit plus minus null raus und hat aber ein Theaterstück weniger im internen in der internen Abwicklung. Von daher, wenn sie ihn verkaufen können, dann sollen sie es tun. Ich glaube, dann hätte man vielleicht dann noch den neuen Spielraum mit dem Geld dann für weitere Transfers, wo man, glaube ich, weiß, das sind Leute, die man verpflichtet, die auch helfen und nicht man immer irgendwie nicht weiß, will der nicht oder so. Das ist ja, heißt es, wäre besser, wenn man einen Schlussstrich, denke ich, zieht.
Der nächste Akt im Hannover 96 Theaterstück findet jetzt in Karlsruhe statt. Wir blicken gespannt auf das Spiel. Stefan, danke, dass du heute mit dabei warst und mit mir darüber gesprochen hast.
Sehr gerne, viel Spaß gemacht.
Bis zum nächsten
Mal. Man nimmt sich, was man will.
Dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Mal.
96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.